wenn wir mal unterstellen würden, auf jedem Metro würde ein kleiner Gewicht sitzen, der über einen absoluten Maßstab verfügt.
Ja.
Ja. Dann könnte ich Dr. Müller sagen, dass Metron weiß, wie spät es ist. Denn dann brauchte bloß das Ding abgemessen zu werden und aus der Quadratmeterzahl in Minuspotenzen könnte man dann erkennen, wie spät ist es gleich, was hat die Stunde geschlagen.
Haben Sie mal den Versuch gemacht, durch irgendeine andere Art als zurückzugehen zum Ursprung abzuschätzen oder zu ermitteln, ob es drei dieser metrischen Strukturen geben kann?
Das weiß ich nicht, wie ich rankommen soll. Ja, insofern, dass man sagt, an Polymetrien wären im R6 eine, wären, Moment, wenn ich weiß, wie viele Dimensionen die geometrische Letzteinheit hat,
ja,
und wenn ich weiß, wie viele Dimensionen mein Bezugsraum hat, dann ist die Zahl der Polymetrien, die Dimensionszahl des Bezugsraums durch die Dimensionszahl der Letzteinheit. Also wenn ich jetzt rausfinde, ich hätte einen R4, wenn das absolut gültig wäre, und ich hätte für Tau gleich 1, also elementare Länge, dann gäbe es eine Tetramorphie hier, eine Tetrametrie, für weil 4 durch 1 gleich 4, hätten wir 4 solche Dinge. Für zweidimensionale Methoden hätten wir dann 4 durch 2 gleich 2.
Ja.
Für dreidimensionale ging es nicht, für vierdimensionale nur eine einzige Geometrie, nämlich Raumzeitzellen. Hat nun der Raum aber mehr Dimensionen, zum Beispiel 5 Dimensionen, dann würden nur das eindimensionale Metron eine Pentametrie liefern, oder das fünfdimensionale eine Monometrie sozusagen, eine einfache Geometrie. Ja. Haben wir dagegen 6 Dimensionen, dann hätten wir im Fall eindimensionaler Streckenelemente eine Sechsfachgeometrie, also 6 Struktureinheiten. Im Fall zweidimensionaler Methoden hätten wir 6 durch 2 gleich 3, das müssten auch 3 sein.
Ja, ja.
Im Fall dreidimensionaler Methoden, da wir aufzählen, 2 und dann gibt es eben noch das sechsdimensionale Metron an sechsdimensionalen Zellen, braucht ja nur eine Geometrie.
Also es ist also so, Sie müssen, bevor Sie diese Dreiergeometrie haben, müssen Sie die Raumdimension kennen.
Ja. Ja,
ich muss wissen,
wie viele Dimensionen ich brauche.
Ja.
Und
auf die, und auf die Dimensionen kommt man, um das nochmal zu sagen, kommt man wahrscheinlich nur, wenn man die hermitische Geometrie nimmt und über diese...
man kann das auch anders machen. Wenn man diese ganze Syntrix-Struktur nimmt, dann kann man nämlich jetzt auf einen Aspekt spezialisieren, dass ich sage, ich will jetzt diese Strukturen nur beziehen auf die zweiwertige Aussage der Gleichheit oder Ungleichheit von Mengen und verlange, dass jetzt die Axiome
Da holen Sie praktisch die Eigenart des Metrons.
Kriegen Sie so einen merkwürdigen mathematischen Überbau über die heutige Mathematik raus. Und nun kann man hier die Frage stellen, wie sieht eigentlich der allgemeinste Fall einer geometrischen Struktur aus?
Ja.
Und da kommt man zum sogenannten zunächst mal braucht man einen semantischen Iterator. Das heißt, ich habe einen Zahlenkörper, von dem ich weiß, diesen Zahlenkörper brauche ich. Und nun kann ich aber diese Zahlengraden, denen kann ich eine semantische Bedeutung beimessen und kann sie iterieren. Zum Beispiel drei reelle Graden würden dann einen den physischen R3 bilden und die drei imaginären den die Zusatzdimension und so weiter. Deswegen Iterator.
Ja.
Aber dieser Iterator muss nicht unbedingt, das ist nicht notwendig, ein Kontinuum von Zahlen vorreden auswählen. Er kann, er kann selektiv werden. Es kann ein semantischer, selektiver Iterator sein.
Ja.
Das heißt, ich mache jetzt Einschränkungen und sage, es gibt gewisse letzte Einheiten, die eben nicht jede beliebige Zahl zu lassen. Und nun kann man hier Untersuchungen anstellen und kann dann, und dann kriegt man so eine ganz universelle Geschichte drauf, und nun kann man die Frage stellen, wenn es gewisse Letzteinheiten gibt, für die ich noch offen lasse, und ich verlange aber, dass jetzt alles, was an wirklich relevanten Dingen geschieht, in Form von Stufen erscheint.
Ja.
Wenn, das heißt, ich würde jetzt in universellster Form ein Quantenprinzip einführen, wobei ich noch gar nicht mal unbedingt an das Wirkungsquanten, die Physik zu denken
brauche. Ja.
Dann komme ich dazu, wenn jetzt diese ganze Welt in solchen Kondensationsstufen von solchen semantischen Strukturen erscheinen soll. Also Kondensation hier bezogen auf die Projektion, dass das dann wie der Herr Gehle ist, dass da solche Pole entstehen, mit so topologische Dinge sind. Ja? Wenn ich das verlange, dann ist das überhaupt nur in einem einzigen Fall möglich, nämlich im Fall einer Sechsdimensionalität mit zweidimensionalen
Letzteinheiten. Aber geht es da auch, wenn Sie alle reell wären oder müssen Sie hier auch...
Nein, da braucht man imaginäre Dimensionen.
Warum das eigentlich?
Weil diese Kondensationsstufen immer als die Extrema periodischer Funktionen auftreten. Und weil ich im Fall imaginärer Kondensationen letztlich immer solche Lösungen bekomme wie e hoch
etwa. Ja, das wissen Sie doch aber erst später.
Ja, das kommt erst später. Das ist richtig. Nee, ich meine, in diesem Fall, nein, da ist es so, man kann aufzeigen, dass auch in diesem Fall aus ähnlichen Gründen imaginäre Dimensionen dabei sein müssen. Allerdings nicht gesagt, wie viele. Nicht? Eine mindestens.
Nicht? Warum eigentlich?
Also weil auch hier wieder solche Strukturen vorkommen, auf die diese Eulersche Relation angewandt werden kann, wenn man Extrema bestimmt. Nicht? Dann erscheinen auch hier die Extrema immer als Extrema einer solchen Funktion, auf die die Eulersche Relation anwendbar ist.
Moment, also wenn man von der Sütrigs-Theorie ausgeht und nur zwei Alternativen hat.
Ja, wenn ich jetzt also weiß, ich habe die Dimensionszahlbedingung erfüllt, sowohl für die Letzteinheiten, also die Zweidimensionalität und die Sechsdimensionalität des Raumes, den ich aufspanne, dann kann ich jetzt die Frage stellen, so, jetzt nur in diesem Fall erscheinen solche Maxima als Terme als regelrechte Stufen.
Ja, darf ich nochmal fragen? Da wissen Sie aber jetzt noch gar nicht, ob was reell ist oder was
ich stelle nur die Frage, unter welchen allgemeinsten Bedingungen können überhaupt solche Stufen auftreten. Und das kommt dann eben diese Sechs- und Zweidimensionalität heraus. Ja. Wenn nun aber diese Stufen auftreten, ich fordere das, dann muss ich aus den Extrema Strukturgleichungen ablesen können, das müsste eine periodische Wiederholung sein, dann kommt raus,
dann
geht das überhaupt nur,
wenn ich
meine, weil das so eh funktioniert, weil ich muss
einen
imaginären Teil haben, der dann für die Stufenstruktur beantwortet, weil ich dann sage, ein Cosinus
Phi,
Sinus Phi, und dann habe ich diese Stufen. Das ist der Grund.
Aber so muss man das aber erst machen, nicht? So
kann man, so muss man nicht unbedingt. Nee. Man kann dann nur zeigen, dass das der einzig mögliche Fall ist, wie man es macht. Jetzt war die Frage, wenn ich das nun physikalisch machen will. Professor Lyra, mit dem frage ich lange darüber. Lyra ging da auch recht lebhaft mit. Der brachte auch den Begriff des geodätischen Gitters in die Diskussion. Da sollten Sie mal dran denken. Dann sagte Lyra, wissen Sie, eigentlich wäre das schön. Jetzt haben wir ja nur die zwei Möglichkeiten. Entweder muss dieser ganze andere Kram veröffentlicht werden. Das ist aber so aufwendig und ich habe ja gesehen, wie selbst simple Sachen nicht gedruckt werden. Oder aber man muss sich das für später aufheben. Dann müsste man aber jetzt irgendwie versuchen, diese Sechsdimensionalität aus der Physik her abzulesen. Und das schien mir erst eine unübersteigbare Hürde zu sein. Denn ich kann nicht einfach sagen, so, Tau hat gleich zwei Dimensionen, das Sechs, weil es nur dann funktioniert, das geht nicht.
Ach, das kam tatsächlich auch... Chronologisch kam das später bei Ihnen?
Das kam später, Das war längst bekannt, dann sagte, das kam durch Professor Lyra. Das sagte, wissen Sie, Das müsste man jetzt aber auch physikalisch herleiten können, denn tatsächlich haben wir den Quantenwiderstand.
Ich habe immer gedacht, dass Sie das durch, die zwei verschiedenen Transformations...
Nein, denn Lüner sagte, tatsächlich ist der Quantenbegriff in der Welt, tatsächlich haben wir, wenn wir geometrisieren, diese Strukturstufen. Also müsste es nach den anderen Überlegungen eine sechsdimensionale Welt und zweidimensionale Letzteinheit geben. So, jetzt ist die Frage, wie müssen wir das physikalisch machen, dass es physikalisch einleuchtet? Dann könnte es rausgehen. Und da kommen wir zu, man suchen mal, erstmal muss man es von der Feldtheorie her begründen. Ich dachte, das, was jedem Physiker eingeht, wir machen eine Theorie in Raum und Zeit.
Ja.
So, die wird nun aber nicht hermitisch. Und zwar ist das eigentlich ein Gedanke, mich wundert es eigentlich, warum man das nicht früher schon mal gemacht hat. Dass man sich das mal mit dieser gruppentheoretischen Überlegung überlegt. Nicht? Und dann war die weitere Überlegung so, wenn man das jetzt macht, zu welche Alternativen bieten sich? Nun kann man hier, weil man auf diese Divergenzfreiheit hier in diesem nicht-thermitischen Fall verzichten kann, man kann zulassen, dass das Energieprinzip eben tatsächlich im Mikrobereich verletzt wird, was auch wirklich passiert. Nicht? Wenn man dieses Energie auf Pump virtuell und so, ich meine, dann brauche ich nicht unbedingt Quatsch, sofort Divergenzfreiheit. Wenn ich das aber unterlasse, dann habe ich es mit echten Tensoren zu tun. So, und eine Energiedichte, eine räumliche Energiedichte, ist in Wahrheit eine raumzeitliche Wirkungsdichte.
Ja.
So, und Wirkungen sind die ganzzahligen Vielfachen einer des Quantens, das sind die empirische Satz des Quantenprinzips.
Ja.
Den kann man übrigens vermeiden, weil man den aus dieser allgemeinen Überlegung bekommen kann. Aber hier, man will es ja in der Welt wiederfinden.
Ja.
Nicht? So, jetzt haben wir das Quantenprinzip, jetzt haben wir aber sozusagen die differenzielle Änderung einer Größe, die sich nur um plus minus 1 ändern kann. Das heißt, der Limes ist praktisch Blödsinn hier. Geht ja gar nicht. Weil ich ja nur 1, das würde ich ja immer gegen unendlich gehen. Nicht? Also, kann ich das Ganze in der Gleichung 2 nur als Differenz schreiben?
Ja.
Nicht? Und nun erheben sich aber zwei Fragen. Erstens, wie ist eigentlich die, ich muss ja jetzt die metrische, überhaupt die physikalische Struktur, nämlich diese Quantenstruktur, auffassen als metrischen Zustand eines Raumzeit. Ja. So, das ist eine, wie muss eigentlich die Zustandsfunktion geschaffen sein, die im Mikrobereich sowas beschreibt, das ist der eine Zweig. Der andere Zweig, da ich den Limes nicht machen kann, muss es geometrische Letzteinheiten geben, die mir natürlich längst bekannt sind. Ich muss jetzt das bloß physikalisch irgendwie hinkriegen. Nicht? So, also diese Alternative ist schon mal da. Aus dem ersten Zweig, Sie haben das ja verfolgt, auch nachgerechnet, kommt man nachher zu dieser Geschichte, dass man sagt, 64 Eigenwerte sind da, von denen bleiben aber nur 36 übrig. So, nun kommt die Idee, das sagte Lyra auch, jetzt haben wir es doch.
Ja.
Denn die müssen invariant sein gegen die zugelassene Poincaré-Gruppe. Das ist mir sicher, nicht wahr? Wenn die aber invariant sein müssen, nicht? Dann darf ich ja keine Transformation haben, wo die so ist, dass die Determinante eines quadratischen Rasters 0 wird. Die muss ja immer ungleich 0 bleiben. Eine solche Größe ist ein Tensor.
Ja,
dadurch ist er
ja
nämlich schlechthin definiert. Das heißt, wir brauchen einen energiedichten Tensor, der diese 36 begrifflich verschiedenen Dinge aufnimmt.
Ja,
und das kann
das
nur ein sechsdimensionaler Tensor sein. Nicht, ein sechsreihiger Tensor. Das heißt, jetzt haben wir die eine Bedingung bereits erfüllt, die Sechsdimensionalität der Welt. Wobei es nun natürlich hübsch ist, sich zu überlegen, welche Semantik haben als die Zusatzdimension. Zunächst mal, wie zählen sie algebraisch? Das haben wir im Band 1 ja gemacht.
Ja.
Das kommt ja, glaube ich, auch überall gut
aber,
an.
Aber Moment mal, ich muss noch mal zurückführen. Habe ich es jetzt richtig begriffen? Wie ist denn das? Also Sie hatten ja diese drei Geometrien. Wie findet man die jetzt wieder?
Ja, das ist es. Also nicht drei Geometrien,
also
drei Struktureinheiten.
Ich
meine, ich muss zunächst mal, weiß ich, ich kann dann aber aus gravitationsphysikalischen Belangen durch ein uneigentliches Produkt, das in, nachher als Reihe entwickelt, den Limes zu Tau liefert. Ich sage, aha, dieser Letzteinheit, der Fläche muss es auch geben.
Dann kriegt man
jetzt eben habe ich also die Bedingungen erfüllt, die von meiner Syntrix-Kalkül ist völlig anderen Gründen bereits verfahren worden. Sie sehen, die Sache ist nämlich viel hintergründiger.
Ja, natürlich. Und Sie gehen dann nachher wieder an den Zeit-Nullpunkt, weil es eine Beziehung zwischen Weltzeitalter und
gibt es zwar die logische Aussage, Dimensionszahl durch Dimensionszahl des Mikrons gleich 3. Das heißt, es ist möglich, dass es 3 Struktureinheiten gibt, die eben eine Polymetrie definieren.
Ja, ja.
Aber diese Möglichkeit selbst ist noch längst kein Nachweis, dass es die wirklich gibt.
Ja, ja.
Es zeigt nur, in der Richtung ist was, aber es ist keine Notwendigkeit. Es ist nur eine logische Möglichkeit. Kann genauso gut auch eine Antigeometrie sein.
Ja.
So, das ist das eine. Wie gesagt, ich kann nicht aus der Erfüllung des logischen Sachverhalts darauf schließen, dass die Welt wirklich so gebaut ist. Obwohl man sich natürlich fragen könnte, diese unvorstellbare Vielfalt, die wir sehen, das setzt doch wirklich ein bisschen mehr voraus als nur eine einzige Geometrie.
Eben, ja.
Aber das ist ein Gefühl. Das fällt hier aus.
Naja, bei Einstein war es ja so, der hat ja gemeint, man kriegt das alles in einem einzigen Zeugs unter, nicht? Das,
dann könnte man aber weiter überlegen, gibt es eigentlich einen heuristischen Schritt? Ich habe dann diese Geschichte mit dem einheitlichen Feldtensor gemacht. Aber auch zu sagen, wie viele Komponenten, ich kann die explizit nicht darstellen.
Ja.
Sie wollten immer expliziter, ich dachte, das möchte ich ja auch furchtbar gerne.
Ja.
Denn da könnte man
anstellen. Das wäre,
aber das geht nicht, weil das ganze Problem ist ja gar nicht allgemein lösbar, weil sie es mit einem invarianten Säkularpolynom sechsten Grades zu tun haben. So, nun lösen Sie mal explizit eine Gleichung sechsten Grades. Da können Sie nur numerisch machen. Und das nützt hier nichts.
Ja.
Nicht? Aber, ich meine, da kann man drauf verzichten. Ich könnte aber jetzt heuristisch sagen, ich habe in diesem Tensor, da antihermitisch ist, insgesamt 36 minus 6 durch 2, das sind 15 Komponenten frei. Diese 15 Komponenten deuten aber, wenn ich die Raumzeitabschnitte berücksichtige, insgesamt 3 prinzipiell verschiedene Feldstrukturen an, die hier in Wechselbeziehung stehen.
Aber wieso deuten die das an?
Ja, ich habe 15 Komponenten hier drin.
Haben Sie,
ich habe dann einmal einen elektromagnetischen Feldtensor,
also da
hat
Sie jetzt
6 Komponenten, ich habe einen gravitativen Feldtensor, hat 6 Komponenten, 12, und ich kann anbieten, dass für Wechselwirkungsvorgänge zwischen diesen beiden Feldern, die ja gekoppelt sind, auch noch 3 Komponenten.
Das heißt, hier machen Sie aber echt etwas, was Sie identifizieren hier praktisch jetzt wirklich.
Nö, das ist nur ein heuristischer, ich habe ausdrücklich auch geschrieben, ist heuristisch.
Ja.
Ich will mal probieren, ist denn das vielleicht denkbar, dass man hier rein heuristischen Fingerzeig kriegt auf 3 geometrische Strukturen, 3 verschiedene Feldstrukturen.
Heuristisch hätte ja nicht zu sein brauchen, es kann nur sein, dass
aber es ist nur ein heuristischer Schritt. Das ist nicht logisch zwingend.
Ja, ja.
Genauso wenig wie die Erfüllung der Voraussetzung n durch p gleich 3. Logisch, aber die Dreiheit taucht hier wieder auf. Und ich musste offen sagen, ich habe damals mich den Teufel drum gekümmert, ob sowas gibt oder nicht. Ich dachte, jetzt machst du erst einmal alles Mögliche, machst jetzt mal Feldphysik und dann kam ich nachher zu dieser kosmologischen Überlegung. Mir hat die Kosmologie immer sehr viel Freude gemacht. Ich dachte mir, prüfen wir doch mal, wie sieht das eigentlich mit dieser Rotverschiebung aus. Ich habe ja erst auch an diese starke Expansion geglaubt. Ich habe erst auch an Jordans und Dirac Überlegung geglaubt. Deswegen habe ich doch damals das Gravimeter konstruiert.
Ja.
Und ich hatte sogar in Nordheim bereits ein Gelände, wo ich hinstellen konnte. Und der Schäferhundsverein hat ja bloß Glück gehabt, dass die eigentlich diese Laserreflektoren haben.
Ja.
Das war doch schon beim Bundeswissenschaftsministerium. Der Minister Lenz hatte ja bei mir bereits geschrieben, dass er geneigt ist, die Sache als besonders förderungswürdig und anzusehen. Und er möchte die Sache eigentlich, wenn wir grünes Licht geben, möchte er die Sache eigentlich in die Förderung aufnehmen. Da sagt der Jordan noch, oh, das ist ja aber eine feine Sache. Und dann, ich weiß noch, war damals, und dann, das war es bloß so, wir hatten beide, Jordan und ich, eigentlich ein ungemütliches Gefühl. Wir sagten, dass wir müssen hier derart in Bereiche vorstoßen, wo bereits Luftdruckschwankungen in der Größenordnung dessen liegen, was wir messen wollen. Wenn wir jetzt daneben hauen, technisch, oder der Boden, wo wir es aufstellen wollen, ist nicht reines eiszeitliches Schwemmland, Und das wirkt nicht wie ein Puffer. Mhm. Ich meine, dann haben wir ja doch große Geldmittel hier verbraten und wussten unter Umständen von vornherein, dass das gar nicht gehen kann. Ich bin da nicht so geeignet, andere sind da dickfälliger. Ja. Jordan, der meinte ja auch, na, lassen wir auf 5 Grad sein, das kann ja schon bloß passieren. Mhm. Ist ja auch richtig. Aber dann kam einer und sagte, man könnte ja die gesamte Mondbahn als Gravimeter benutzen. Das ist ja auch geschehen, bloß es kommt nicht dabei raus. Ja. Was mir jetzt auch klar ist, aber damals hatte ich dran geglaubt, ich sagte mir aber, man sollte doch die Rotverschiebung mal gründlich studieren. Und habe dann das liegt auch schon lange zurück, das war so 1960, 61, da hatte ich über diese Integrale, diese Rotverschiebungsformel hergeleitet, die ich jetzt auch im fünften Kapitel noch ausführlicher hergeleitet habe. Diese Rotverschiebungsformel, und da kam dann raus, ja, ich brauche ja eigentlich gar keine Fluchtbewegung, um die Rotverschiebung zu verstehen. Das geht ja so auch. Gleichzeitig kann man auch aber diese eigenartigen Spiralnebelnester begreifen.
Ja.
Und daraufhin habe ich Zwicky geschrieben. Und Zwicky, der hat mir dann einen Jammerbrief geschickt, dass er ja das auch wüsste, dass das so ist. Er könnte es sogar mit Fotos beweisen, aber er dürfte die nicht veröffentlichen. Das ist auch mit den Sternenbrücken gesagt. Er kann sie nicht veröffentlichen. Es gibt da Anomalien der Rotverschiebung, die darauf hinweisen, dass es überhaupt keine Expansion sein kann. Aber das widerspricht den Theorien von prominenten Leuten. Und das gibt er ja. Bei ihm liegen die Fotos im Schreibtisch. Also ich war so schockiert darüber. Da ich so erstmal gemerkt, was da in Wahrheit für ein Rüderton ist. Dann dachte ich mir, naja, er sieht ja selber ein, wie wichtig das ist, was ich da gemacht habe. Er wollte mir die Formel geschickt. Aber ich kriege noch nicht einmal die Himmelsfotografien an.
Tja.
Dann dachte ich mir, wie schon gesagt, ich brauche gar keine Expansion. Und das ist überhaupt überflüssig. Ich sehe auch, dass es Anomalien gibt, die ja direkt der Expansion vorstellen, Schlag ins Gesicht. Und Sie haben mir es dann nachher auch noch gezeigt. Und dann kam ich allerdings dann doch zu einer Expansionsvorstellung. Das habe ich auch beschrieben. Ich kriege es jetzt nicht so. Bloß, wenn ich jetzt die Werte einsetze, ich glaube, hier ist die gleiche auf 37
B. Ist ja praktisch keine Expansion dann mehr.
Das ist ja unmöglich. Entweder ist die Abschätzung des Universumsdurchmessers falsch, wobei ich als Universum die gesamten Definitionsbereich des R3 schlechthin auffasse. Das kann aber nicht sein, dann wäre ja auch diese Rotverschiebungsformel falsch. Oder aber die Änderung des Durchmessers muss mit einer unvorstellbaren jeweiligen Geschwindigkeit erfolgen. Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Oder aber die Rotverschiebung geht tatsächlich auf einen statischen Prozess zurück, der dann auch auf, dass diese Überlegung richtig ist, dass es tatsächlich auf so etwas zurückgeht. Und das Universum expandiert maximal mit Lichtgeschwindigkeit. So, dann ist aber der Beitrag, der dynamische Beitrag, praktisch null. Ja, schön, natürlich bedauerlich, aber gut. Aber man kann dann die Frage stellen, wie lange expandiert das schon? Denn ich kann jetzt zurückgehen, und das war eigentlich aus ganz anderen Gründen gemacht. Ich wollte sehen, wie sieht das Universum eigentlich aus, wenn ich immer weiter zurückgehe.
Jetzt noch mal eine Zwischenfrage. Expandiert das Universum? Was hat man sich überhaupt denn eigentlich unter der Raumexpansion vorzustellen? Denn es ist ja so, wenn es expandiert, kann man doch sagen, dann müssen, hier bei den geometrischen Letzteinheiten, da muss es sich ja bloß darin irgendwie äußern, nicht?
Man kann sich nur darin äußern, dass die kleiner werden, nicht?
Ja.
Wie die kleiner werden, das weiß ich nicht.
Denn es ist ja wohl genauso wie auf dem Ballon. Und man hat da irgendwas untergebracht, was quantisiert ist.
Ja, das immer ja kleiner auseinander, immer mehr.
Ja, also auch genau, auseinander wird immer
das habe ich nicht durchdacht, wie die sich ändern. Da müssen wir auch noch viel mehr wissen. Ja, ich weiß bloß eins, irgendwie werden die im Laufe des Weltalters kleiner und mehr. Ja. Und in früher liegenden Phasen waren sie größer und weniger.
Ja, aber was passiert nur eigentlich, wenn sie geodätisches Gitter haben und jetzt nun expandiert das Ganze? Was passiert denn überhaupt jetzt?
Das Ganze deformiert sich. Das heißt, ich habe nur für das Jetzt eine Art Isometrie, die aber nicht mehr gilt, wenn ich die später liegende früher liegende Streckenräume betrachte.
Also vorstellen kann man sich das wahrscheinlich nicht.
Nee.
Wenn Sie hier einfach eine Geodäte haben und Sie haben
dann das Gitter. Das habe ich auch nicht gemacht, weil mich das jetzt interessiert.
Ja.
Und in den Jahren, denen wir Leben beobachten, ist das alles so wenig, dass wir das doch nicht erfassen können.
Aber es, wie ist denn das? Passt da nun also, kommen da aus dem Nichts irgendwie neue Dinge und die anderen schrumpfen werden kleiner?
Ja, das vermute ich sogar.
Aus dem Nichts?
Und zwar, das ist eben kein Nichts. Ich komme da gleich drauf. Ja. Für mich war die Frage, was passiert eigentlich, wenn ich in der Zeit immer weiter zurückgehe? Dann wird das Metron immer größer, das Universum immer kleiner. Offensichtlich ist der Nullpunkt dort, wo ein einziges Metron als monometronische Sphäre das ganze Universum umschließt. Das wollte ich nun gerne wissen.
Da kam die Gleichung 7 Grades mit dem
Nullpunkt. Ja, diese eigene Sache für den Nullpunkt, ich habe nämlich gesagt, schön, sagen wir mal, das Metron ist dann eine Kugelfläche, Pi mal D Quadrat. Null. Also 4pi r Quadrat ist gleich pi d Quadrat 0. Dann habe ich, kriege ich diese Gleichung 7 Grades und die habe ich dann grafisch gelöst. Ich habe das als Nullstellengleichung für eine Kurve y gleich x hoch 7 minus x minus konstant aufgefasst, weil Konstante durch pi gegeben ist und habe nun untersucht, wie verläuft eigentlich diese Kurve. Also eine Nullstelle hat sie auf jeden Fall. Das sieht man jetzt. Macht die aber so einen eigenartigen Schnörkel, dann steht wie so eine Scheitellinie. Ich weiß nicht, ob Sie es auch mal
nachgeprüft haben. Ja, nee, nachgeprüft habe ich es nicht.
Ach, das macht viel Spaß, Und dann sieht man, wegen dieser Art der konstanten A, aber nur deshalb, bleiben die Schnörkel nicht unter der Apsisse, sondern das geht drauf, durchläuft das Maximum, im zweiten Quadranten kommt zurück, geht wieder in den dritten Quadranten, schneidet die Ordinate im Wendepunkt, macht im vierten Quadranten Minimum, steigt auf und schneidet ein drittes Mal die Abszisse. Ich habe also drei Nullstellen, drei reelle Lösungen. Imaginäre kann ich nicht gebrauchen.
Das ist Viertel vor zwei, Frau von Lüttich, oder will Ihr Bett noch nicht?
Und jetzt stellt sich raus, das sind drei Lösungen. Drei Lösungen, die sich zeitlich nacheinander aktualisieren. Hier habe ich nur eine strukturelle Dreiheit. Und so kommt das. Also
Bei diesem ersten Ding, da hört ja auch alles auf am Zeitnullpunkt, haben sie keine Geodäten, auch alles diese Sachen, aber vielleicht muss man auch bis dahin rangehen, um daher zu sagen, wie es eigentlich jetzt sein müsste, wenn die Geodäten irgendwie aufsplitten oder was auch immer.
Wahrscheinlich hängt das sogar mit der Materieentstehung zusammen. Denn zuerst ist man gar nichts im Universum. Und zwar endlose Zeiten nicht. Das heißt, in Wahrheit ist von der möglichen Expansion sind überhaupt erst 3% erreicht. Alles andere liegt noch in der Zukunft.
Aber ich glaube, trinken haben wir nichts mehr.